Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich. Unser Gast ist heute ein Schauspieler, der in den letzten Jahren viel international gedreht hat, davor in Deutschland Tatortkommissar war. Und heute kommt ein Krimi-Zweiteiler erstmal in die Mediathek der ARD. In der kommenden Woche dann wird Mordach, Tod in den Bergen, im Fernsehen ausgestrahlt. Und die Spezialität unseres Gastes sind die gebrochenen, die undurchsichtigen Typen. Und ob er das überhaupt mag, auch das kann ich ihn fragen. Willkommen, Mehmet Kurtuluş.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Erst einmal, wir fanden hier gemeinsam die Info, Sie würden jeden Morgen Musik hören, um sich gut zu zentrieren. Stimmt das überhaupt? Und wenn ja, was hören Sie denn?
Das stimmt auf jeden Fall. Ich denke, Musik ist wirklich eines der schönsten Erfindungen auf dieser Welt, um einfach jemanden emotional so ein bisschen auf den Tag vorzubereiten. Das kann Klassik sein, dann hat man einen smoothen Einstieg in den Tag. Das kann aber auch andere Musik sein, je nachdem, welcher Tag auf einen wartet.
Was bedeutet Ihnen das? Kommen Sie da so konzentrationsmäßig auf den Startpunkt oder wie wirkt das Musik für Sie?
Ja, Musik hat einfach die Kraft, die Macht, die Gedanken, die Emotionen einfach direkt wirklich von dem Punkt, wo Sie gerade sind, wo Sie gerade mit Ihren Gedanken sind, einfach mal wegzuholen, woanders hinzubringen, den Kopf vielleicht ein bisschen leer zu machen. Es geht direkt ins Blut, es überspringt das Gehirn und trifft gleich das Herz. Und ich glaube, das ist die große Kraft von Musik.
Und was ging heute Morgen direkt ins Herz?
Heute Morgen habe ich noch gar keine Musik gehört. Heute Morgen habe ich mich ausschließlich auf den Deutschlandfunk gefreut.
Dann hoffe ich, dass Sie trotzdem inspiriert sind, wie man Undercover in Südtirol ermittelt. Warum es mit dem Meeresbiologen Kurtuluş nichts geworden ist und ob es ihn ärgert, immer noch der Deutsch-Türke im Fernsehen zu sein. Dazu mehr in dieser Stunde mit dem Schauspieler Mehmet Kurtuluş. Nächste Woche in der ARD zu sehen, ab heute schon in der Mediathek in Mordach, Tod in den Bergen. Und da spielt Mehmet Kurtuluş die Hauptrolle, den Ermittler Cuma Ozan. Er ermittelt unter schwierigen Vorzeichen, denn er steht selbst unter Mordverdacht. Herr Kurtuluş, Cuma Ozan, was ist das für ein Typ?
Cuma Ozan ist verdeckter Ermittler, der in unserer Geschichte in Frankfurt wirklich ganz doofe Sachen erlebt und daraufhin Frankfurt verlässt und nach Mordach flüchtet, könnte man schon fast sagen, mit der Absicht, tatsächlich dort Selbstmord zu machen, wirklich seinem persönlichen Leben und auch vor allem seinem beruflichen Leben ein Ende zu setzen. Nun passieren aber in Mordach ganz andere Sachen. Das Schicksal klopft an seine Tür und das Leben gibt ihm eine zweite Chance. Das würde ich, glaube ich, so beschreiben.
Er ist ein BKA-Ermittler, der ein traumatisches Ereignis zu verkraften hat. Wir wollen da auch nicht zu viel spoilern. Er steht sofort unter Verdacht, einzig schon, weil er der Fremde in dem kleinen Südtiroler Ort ist. Das reicht. Dass er zudem mit dem Opfer tatsächlich Kontakt hatte, das erleichtert seine Situation natürlich nicht. Dieser Cuma Ozan, Sie haben es schon beschrieben, ist ein sehr zerrissener Mensch. Herr Kurtuluş, wie schafft man es, 3 Stunden lang ein undurchdringliches Gesicht zu machen? Schauspieler hin, Schauspieler her.
Es ist am Ende des Tages natürlich die Geschichte. Es ist die Leistung des Drehbuchautors. Es ist der Charakter, der dort beschrieben wird. Das, was mich an Cuma Ozan sehr gereizt hat, war tatsächlich dieses Reduzierte. Denn er hat nun mal kein Mitteilungsbedürfnis. Er kommt in einen fremden Ort. Er ist nicht in den Ferien dort. Das heißt, nicht mit einer Offenheit den Menschen gegenüber. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass der Ort Mordach natürlich auch für sich eine eigene Welt ist. Man könnte vielleicht sogar so weit gehen, dass man sagt, Cuma Ozan kommt von einem Clan in Frankfurt in den nächsten Clan in Mordach. Das heißt, qualitativ ändert sich da nicht so viel. Und in diesem Gemengelage muss er natürlich sich selbst schützen. Er ist alleine auf weiter Flur. Auf der einen Seite gibt es die Mordach-Situation, auf der anderen Seite den BKA. Und beide treten an ihn ran. Und aus dieser Situation heraus müssen wir einen glaubhaften Charakter erzählen. Das heißt, dass der Zuschauer wirklich mit ihm mitgeht. Wenn man natürlich sich vorstellt, 90 Minuten lang das Gesicht einfach hängen zu lassen, dann ist die Gefahr groß, dass es vielleicht dröge wird. Das heißt, man muss schon im Sinne der Geschichte so gucken. Und das gelingt einem natürlich, wenn man einen wunderbaren Regisseur hat, Roland Sose Richter, der wirklich auch das Feingefühl für solche Charaktere entwickeln kann. Als ich hörte, dass Roland Sose Richter die Regie macht, bin ich in die Luft gesprungen. Seine Art zu erzählen, seine Persönlichkeit in die Regiearbeit reinzubringen, war mir schon bewusst und darauf habe ich mich sehr gefreut.
Ein Undercover-Ermittler, das ist natürlich auch ein kleiner Gruß an den Tatort, in dem Sie ja vor gut 10 Jahren auch als Undercover-Ermittler unterwegs waren mit ziemlich undurchdringlichem Gesicht, das offenbar kein Doping durch Musik braucht, das da ist, wenn es sein muss.
Das stimmt, das stimmt. Ich hatte natürlich das Glück, jetzt die letzten 11 Jahre auch andere Rollen zu spielen und als dann die verdeckte Ermittlung auf dem Tisch lag, kam ich nicht drum herum, meinen Augenzwinkern nach Hamburg zu senden.
Gedreht wurde schon im Mai 21, habe ich gehört. Das ist fast 2 Jahre her. Viel Abstand. Wie ist das, wenn man sich dann wieder so in einer Rolle sieht? Die Arbeit liegt längst zurück, vielleicht eine ganz andere Zeit. Mai 21 war noch Pandemie. Da haben Sie das gedreht und jetzt sehen Sie das wieder. Wie ist das?
Das stimmt. Er ging uns leider nicht nur mit Mordach so, sondern auch andere Kollegen, beziehungsweise die ganze Szene war in der Situation, dass es Kinofilme gab, die wirklich gestaut haben, Fernsehprojekte. Und ja, wir sind jetzt wirklich mehr als glücklich, dass wir diesen Film rausbringen dürfen. Wurde ja auch Zeit.
Aber wie sehen Sie sich selbst im Fernsehen? So kritisch auf der Stuhlkante oder lümmeln Sie auf dem Sofa oder sehen Sie sich vielleicht auch gar nicht? Wie machen Sie das, wenn so ein Film von Ihnen läuft, der schon lange eigentlich für Sie abgedreht ist?
Also es gibt viele Kollegen, die sich gar nichts von sich anschauen. Ich brauche es einmal zu sehen, weil für mich ist es dann weniger ein Filmvergnügen, sondern mehr eine Arbeitskopie. Das heißt, man möchte dann doch so ein paar ganz persönliche Interna abgleichen. Ist die Szene so geworden, wie ich mich gefühlt habe? Beziehungsweise ich habe mich ganz schlecht gefühlt in der Szene. Ist sie wirklich so schlecht rausgekommen? Wie hat die Kamera das erzählt? Weil man darf ja auch nicht vergessen, dass wir als Schauspieler ja gar nicht den Film drehen. Das heißt, wir spielen die Szene und schicken Schneidematerial in den Schneideraum, dort, wo der eigentliche Film entsteht. Deswegen können wir gar nicht mit diesem Gefühl nach Hause gehen, das war jetzt toll oder das war schlecht. Nein, es ist ein neutrales Gefühl. Selbstverständlich hat man das Gefühl, ich glaube, die Szene war ganz gut, weil ich habe einfach mein Herz auf den Tisch gelegt. Aber was den Film angeht, wie wird der Film am Ende? Da haben wir überhaupt keinen Bezug zu.
Und dann hängt man so 2 Jahre durch und denkt, würde ich heute alles ganz anders machen. Vielleicht, sowas kann auch passieren.
Passiert auch, aber es gibt auch ein lustiges Phänomen. Bei jedem Film gibt es immer so einen Tag, wo ich wirklich die Nerven verliere. Wo ich wirklich sage, komm Junge, also Schauspiel, wie du auf diese Idee gekommen bist, diesen Beruf zu ergreifen. Also wo ich wirklich mich vor mir selbst schäme, weil ich einfach kein Schauspieler bin und mich frage, wie ich in diesen Beruf überhaupt gehen konnte. Lustigerweise gibt es dann immer diesen Tag, wo man sagt, okay, wenn dieser Film zu Ende ist, werde ich was ganz anderes machen. Und diese Szenen landen aber oft auch auf dem Showreel, weil man gerade das Gefühl hatte, was anderes gemacht zu haben, es nicht wirklich in den Griff gehabt zu haben, entsteht dadurch eine gewisse Energie, die sich dann überträgt. Und am Ende des Tages hat man sogar manchmal Lust, diese explizite Szene, die einen wirklich viel Nerven gekostet hat und fast sogar seinen Beruf, dann in sein Showreel zu packen.
Mehmet Kurtuluş, geboren in der Türkei, aber schon mit 2 Jahren mit seiner Familie nach Salzgitter gekommen und dort aufgewachsen. Herr Kurtuluş, wie oft hat man Ihnen denn in Salzgitter die Fragen gestellt, die Sie als Ermittler in Mordach dauernd hören? Wo kommen Sie her? Du gehörst nicht hierher. Sie sind der Fremde?
Ja, das ist natürlich ein wenig unser trauriger Alltag im Zusammenhang mit dem Alltagsrassismus, den es überall gibt. Ich persönlich habe Rassismus wirklich seltenst kaum ins Gesicht erlebt. Sicherlich auch hinter meinem Rücken Entscheidungen oder Sprüche, die über mich gefallen sind. Aber wirklich face to face habe ich es sehr selten erlebt. Man erlebt es ehrlich gesagt auch im Alltag so, dass wenn man die Menschen, die das Bedürfnis haben, einem irgendwas zuzuflüstern oder zuzurauen, darauf anspricht, dass sie dann auch nicht mehr zu ihrem Wort stehen. Auch ein Phänomen.
Ein bisschen weiter sind wir heute ja doch. Also der Tatortkommissar, der Sie waren, hieß Cem Batu und wurde angekündigt als der erste türkische Kommissar. Nicht als der neuer Hamburger Kommissar, der sich schlicht
wagt. Das stimmt, das widerspricht sich ja auch ein bisschen, weil man muss ja schon deutscher Staatsbürger sein, um Kriminalhauptkommissar zu werden in diesem Land.
Genau, also deswegen dachte ich, das ist 10 Jahre her, vielleicht wäre das heute ein bisschen anders. Also Kommissar Multikulti wird sich heute wahrscheinlich doch keiner trauen zu schreiben, oder bin ich da zu optimistisch?
Ach, ehrlich gesagt frage ich mich, wie viele dieser Art von Filmen noch gedreht werden müssen, wie viel diese Art von Rollen noch gespielt werden müssen. Denn ich denke auch, dass wir einfach als Gesellschaft uns weiterentwickeln und auch entwickeln müssen, natürlich in der Form. Wir müssen vermutlich Traditionen, dürfen wir, sollen wir, können wir in Zukunft pflegen. Aber Gewohnheiten werden sich, glaube ich, ändern müssen. Und das fällt auch ein bisschen in das Thema rein.
Kommen wir mal zurück zur Familie Kurtulusch in Salzgitter. Das ist eine Stahlarbeiterstadt für alle, sehr weit weg von Film und Fernsehen, nicht nur für eine eingewanderte Familie. Wie wuchs der Traum, Schauspieler zu werden?
Ich glaube, es fing an mit der Liebe zum Wort. Ich habe als Kind ganz viele Witze erzählt. Ich war ein sehr gern gesehener Gast auf Geburtstagen, weil ich, keine Ahnung, mir wirklich eine Menge Witze merken konnte. Und beim Witzeerzählen habe ich gemerkt, dass es da um Tempo, um Timing, um verschiedene Sachen geht, wie man sozusagen seinen Zuhörer beeinflussen kann. Und so entstand die Liebe zum Wort. Das hat sich dann später weiterentwickelt mit Sprachen natürlich. Aber grundsätzlich habe ich gemerkt, dass diese Art von Präsentation ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber dass der Umgang damit mir Spaß macht. Das mündete dann ein paar Jahre später bei der Theatergruppe in der Schule. Und dort habe ich festgestellt, dass das ein Beruf ist. Das heißt, man wird bezahlt und könnte ja dann auch seine Miete zahlen. Was bedeutet, dass man das ja sein Leben lang machen könnte. Man muss, wie Sie richtig festgestellt haben, dazu sagen, dass ich natürlich in einer Gegend aufgewachsen bin, wo die Kunst nicht so hoch gehalten wurde. Wir sind eine Industrie, es war ehemaliges Zonenrandgebiet, wie es damals hieß. Das bedeutet, ein junger Mensch mit diesen Gedanken musste die Gegend natürlich verlassen. Ich bin dann nach Hamburg zur Sesamstraße gegangen und habe dran geglaubt und glaube nach wie vor dran.
Mhm. Und den Meeresbiologen hat dann die Liebe zum Wort irgendwann ausgetrickst, oder? Die Liebe zum Tauchen war nicht ganz so stark.
Das stimmt. Die Liebe zum Tauchen war schon da, aber das Wort war dann doch stärker. Das heißt, es war tatsächlich meine Alternative. Zwei Herzen schlugen in meiner Brust, entweder Schauspiel oder Meeresbiologie.
Sie haben dann eine Schauspielausbildung gemacht bei einer Dame, die in Hamburg einen sehr klingenden Namen hat, bei Anne Marx Rogge. Faszinierende Persönlichkeit, war damals, glaube ich, schon über 90, ist 104 geworden. Geht nicht ohne positive Lebenseinstellung. Was hat sie Ihnen beigebracht?
Sie hat mir, ich würde sagen, neben unserem Unterricht, das heißt neben unserem technischen Unterricht, Phonetikunterricht, Rollenstudium, hat sie mir Schauspielphilosophie beigebracht. Das heißt, das Gefühl dafür, dass wir am Ende doch nicht nur 3 Sätze auswendig lernen, sondern wirklich vertikal gehen und die Geschichte emotional erzählen, weil das am Ende das ist, was zählt. Wir sehen uns im Fernsehen oder auf der Leinwand gerne schnelle Autos an, Verfolgungsjagden etc., aber am Ende ist es doch die spannende Geschichte, die uns emotional fesselt, die uns dann sitzen lässt und zuschauen lässt. Frau Marx hat mir diese Form von Philosophie beigebracht, denn sie war damals 94 Jahre alt, das war 1994, und im Flur in ihrer, das war wirklich eine kleine, zarte Persönlichkeit in einer riesen Eppendorfer Altbauwohnung, und im Flur hingen dann Fotos von Menschen wie Walter Giller, Nadja Tiller, Dagmar Berghoff, das waren alles Menschen, die bei Frau Marx damals Phonetikunterricht und Schauspielunterricht hatten. Diesen ganzen Unterricht hat sie dann nochmal so mit Geschichten aufgefüttert. Als der Walter Giller damals am Schauspielhaus auf der Hinterbühne stand, hat er dazu das und das gesagt. All diese kleinen Geschichten haben mir einfach das Gefühl dafür gegeben, was wir da eigentlich machen. Ich war 19 Jahre alt, stand wirklich am Anfang dieses Berufs und vor allem auch am Anfang meines Lebens. Das heißt, Frau Marx hat mich da persönlich und beruflich wirklich geprägt.
Handwerk und ein Schuss Magie. Den Schuss Magie hat sie irgendwie vermitteln können.
Das war die Magie, glaube ich. Ja, ich danke Ihnen.
Dann haben Sie viel mit Fatih Akin zusammen gedreht. Das wurde fast eine kleine Filmfamilie. Kurz und schmerzlos gegen die Wand. Und ich habe mal gehört, Kurz und schmerzlos, mit dem Film hatten Sie den ersten großen Erfolg, hätte eigentlich Lang und schmerzhaft heißen müssen, weil die Dreharbeiten, ich sag mal, nicht unkompliziert waren. Was ist dann passiert, dass Kurz und schmerzlos besser Lang und schmerzhaft geheißen hätte?
Das stimmt. Das ist jetzt wirklich eine Insider-Information. Denn wenn wir uns vorstellen, der Regisseur macht seinen ersten langen Film, die Hauptdarsteller drehen ihren ersten langen Film. Das heißt, es ist schon wenig Erfahrung am Set, aber viel Motivation, viel Energie. Und da wir natürlich mit dieser Aufregung, wir alle machen unseren ersten Kinofilm, haben wir natürlich alles in den Topf geworfen. Und die Dreharbeiten waren nicht einfach.
Es soll auch die eine oder andere Rippe draufgegangen sein.
Ja, es ist wirklich auch teilweise auch hands-on. Das heißt, es sind Schlägereiszenen. Die bekannte Schlägereiszene gleich am Anfang, wo der Regen fällt, war meine leidvollste, glaube ich. Denn wir hatten ein paar Tage vorher die Szene in der Bar gedreht, wo ich einen Rippenbruch bekam. Jetzt musste der Drehplan natürlich weitergehen und man hat auch unter diesen Umständen weiter gespielt.
Schauspieler müssen was aushalten. Mehmet Kurtulus, ja. Heute unser Gast im Deutschlandfunk Kultur. Herr Kurtulus, wann hat man Sie eigentlich zum ersten Mal für eine Rolle ohne Migrationshintergrund besetzt?
Ich denke, das hat bei dem Film Nackt von Doris Dörrie stattgefunden. Mhm. Ich bin da Doris Dörrie sehr dankbar, dass sie mich, würde ich jetzt so feststellen, wenn ich mir die Filmografie anschaue, dass sie so die Erste war, die mich wirklich als das genommen hat, was ich bin, ohne jetzt im Film es erklären zu müssen oder Referenzen oder warum ist der überhaupt da erzählen zu müssen.
Aber Sie mussten lange überlegen. Ich meine, so richtig normal wäre es doch erst, wenn man Ihnen genauso selbstverständlich, Sie sind ein sportlicher Typ, einen bayerischen Bergsteiger anböte.
Wäre absolut möglich. Die Frage ist natürlich, was schafft tatsächlich Nähe? Ist es der Name, der Nähe schafft? Das heißt, wäre ich der Bergsteiger Herr Meier oder der Kommissar Herr Meier? Da muss ich Ihnen sagen, da bin ich anderer Meinung. Ich glaube nicht, dass das Ziel ist, dann irgendwann der Kommissar Meier sein zu müssen.
Er kann ja aus Cem heißen, das macht ja nichts.
Ganz genau. Ich glaube nicht, dass der Name die Nähe schafft. Ich glaube, dass wir als Gesellschaft einfach uns so weiterentwickeln müssen, dass diese Form der Integration Normalität wird.
Mhm. Als Sie ganz jung waren, da gab es das Wort vom Migrationshintergrund noch gar nicht, aber ich nehme an, Sie waren wie viele andere überall der Türke. Was ist besser geworden und was nicht?
Wir waren Gastarbeiterkinder. Mhm. Gastarbeiterkinder würde ich so zu den 80ern zuschreiben, vielleicht Anfang der 90er. Aber dann haben wir auch diesen Ausdruck verloren. Ich bin Teil der Gesellschaft und versuche für die Gesellschaft, in der ich lebe, die Tore zu schießen. Ich, wenn man das mal so ein bisschen auf die Fußballwelt überträgt. Und am Ende ist mir da egal, wer die Tore schießt.
Gastarbeiterkind, das heißt, Ihre Eltern haben noch mit dem Gefühl gelebt, wir gehen irgendwann wieder nach Hause und das war klar die Türkei?
Ganz genau. Das war so die Bewegung, die sich bis Mitte der 70er in Deutschland dann auch eingestellt hat. Das heißt, ab Mitte der 70er kamen dann keine, in Anführungsstrichen, Gastarbeiter nach Deutschland. Die Bundesrepublik hat selbstverständlich festgestellt, dass das nicht nur Arbeiter waren, sondern auch Menschen, die Kinder mitbringen. Mein Vater gehörte zu der Generation, die als Lehrer nach Deutschland geholt worden sind, um diese Kinder zu unterrichten.
Also um türkische Kinder in Deutschland die türkische Sprache zu erhalten, oder was hat er gemacht?
Ganz genau, Türkisch und Sozialkunde an einer deutschen Haupt- und Realschule hat mein Vater unterrichtet. Mhm. Und in den 80ern, natürlich auch politisch beeinflusst durch Helmut Kohl, sind viele zurück in ihre Heimatländer, nicht nur Türkei, Italien, wie auch immer. Dann gab es aber den Moment, wo es hieß, okay, die, die gehen wollten, sind gegangen. Die, die nicht gehen wollten, sind geblieben. Und jetzt mussten wir sozusagen diesen Gedanken, wir sind nur Gast hier, wir sind nur temporär hier, plötzlich eintauschen mit, wir leben jetzt hier. Hier findet unser Leben statt. Aus dieser Situation heraus haben wir ja auch nur, wir heißt die vereinzelten am Anfang türkischen Schauspieler, Regisseure, Schriftsteller, den Mut gefasst zu sagen, okay, dann müssen wir hier etwas tun. Das heißt, dann leben wir hier und der Gedanke war dann, Filme zu drehen, Bücher zu schreiben und andere Sachen zu machen.
Bücher schreiben ist ein schönes Stichwort. Ich habe mal mit dem Schriftsteller Feridun Saimoglu gesprochen. Ihre Generation, genau, ja, auch in Deutschland aufgewachsen. Mhm. Waschechter Norddeutscher. Einen schönen norddeutschen Akzent hat er. Der hasst dieses Wort Migrationshintergrund. Sie auch? Es ist so schwer, ein Besseres zu finden.
Es ist eine Beschreibung, wo ich mich frage, braucht es diese Beschreibung denn überhaupt noch? Also kann der Name nicht für sich stehen? Weil ein Name beschreibt ja schon sehr viel. Deswegen frage ich mich, warum man sozusagen noch diesen Beipackzettel braucht, wenn man von jemandem spricht.
Klingt sofort nach Nebenwirkung, Beipackzettel.
Nebenwirkung, das stimmt. Anscheinend negative Nebenwirkung, sonst würden wir ja heute nicht darüber reden.
Sie sind zweite Generation und haben uns beschrieben, was das für Sie ausmacht, dass man eben hier zu Hause ist, anders noch als die Elterngeneration, die nach Ihnen kamen, die Jüngeren, die dritte Generation, die spricht oft schlechter Deutsch und auch ziemlich schlecht Türkisch. Woran mag das liegen?
Es sind mehr oder weniger unsere Kinder, die dritte Generation. Hm. Es ist keine zugereiste Generation. Ja, wir haben natürlich den großen Wunsch gehabt, mit solchen Projekten wie Kurz und Schmerzlos oder Feridun Bücher auf verschiedenen Ebenen, in verschiedenen Disziplinen, Türen zu öffnen für die nächste, dritte Generation. Denn wir, die zweite Generation, könnte man als die Generation auf zwei Stühlen bezeichnen. Das heißt, wir haben schon einen sehr großen türkischen Anteil und haben einen großen deutschen Anteil. Die dritte Generation, die natürlich noch weniger Verbindungen in Anführungsstrichen hat mit seinem Heimatland, da bestand der Wunsch des Ankommens, des wirklich sich Wohlfühlens, das ist mein Land. Ich trage hier Verantwortung und ich kann hier auch Dinge machen. Dieses Land wird mich unterstützen. Ich muss hier mein Leben weiterführen. Diesen Wunsch hatten wir natürlich für die dritte Generation. Aber es ist mir leider auch aufgefallen, die dritte Generation hat noch weniger Verbindungen in die Türkei. Mhm. Dadurch sprechen sie schlechter Türkisch. Es ist für sie meist eher Urlaubsland, vielleicht sogar noch weniger frequentiertes Urlaubsland. Und sie sind tatsächlich so ein bisschen dazwischen gerutscht, habe ich das Gefühl. Das heißt, man müsste ja jetzt davon ausgehen, dass sie tolle Deutschkenntnisse haben.
Ja, eben. Müsste man eigentlich erwarten.
Haben sicherlich auch ganz viele. Mhm. Aber die Einzelnen, die dann wirklich ins Auge fallen, die überraschen mich auch, ehrlich gesagt. Denn mein Wunsch war es tatsächlich, dass sie sich noch wohler fühlen als wir zweite Generation.
Unabhängig von Generation und Deutsch und Türkisch war eigentlich die ganze oder ist die ganze Familie aus Salzgitter und aus der Türkei stolz auf den Schauspieler Kurtuluş?
Ja, das glaube ich sehr. Es fing an in der Sesamstraße mit Samson. Da fiel es schon langsam auf, dass es in die Richtung gehen wird. Und einige Projekte, selbstverständlich auch der Hamburger Tatort, haben natürlich groß dazu beigetragen.
Herr Kurtuluş, was ist das Beste, was Sie von Ihren Eltern mitbekommen haben?
Ich glaube, das ist tatsächlich das Urvertrauen. Das Urvertrauen, das mich vor Panik schützt, mich vor negativen Einflüssen, vor, ja, ich will nicht sagen Depression, sondern vor Demotivation vielleicht. Das heißt, ich habe immer das Gefühl, Gott hat mich nicht an diesen Punkt gebracht, um mich jetzt hier fallen zu lassen. Und das gibt einem die Kraft, wirklich weiterzugehen.
Der Schauspieler Mehmet Kurtuluş war mal Tatortkommissar. Das ist in Deutschland so ein Ritterschlag. Wer im Tatort ermittelt, hat es geschafft. Viele machen das auch sehr, sehr lange, wie eine Art Lebensversicherung. Ihr Vorgänger, Herr Kurtuluş, Manfred Krug, sagte ganz offen, mit der Rolle kann ich ja schon mal mein Leben finanzieren. Sie haben eine angebotene Vertragsverlängerung damals abgelehnt. Warum?
Ich muss dazu sagen, ich war damals 40. 40 ist ein Zeitpunkt, eine Zahl, die hat eine gewisse Magie und das hat mich dazu motiviert, dann doch noch neugierig auf das Leben, auf das Berufsleben zu sein und auf zu neuen Ufern mich zu machen. Ich hatte auch so ein bisschen den Wunsch, internationaler zu arbeiten, sprich in anderen Sprachen zu arbeiten. Das kam alles zusammen damals.
Sie haben in verschiedenen Sprachen gedreht, unter anderem auch in Hollywood, in L.A. Wenn man schon zweisprachig aufgewachsen ist, ist das ein Vorteil, zum Beispiel für einen kleinen Auftritt auf Paschtunisch?
Ja, also man hat ja die Affinität zur Sprache. Sprache ist ja, wenn Sie mich fragen, das Produzieren von Tönen, also producing sounds. Es ist eine Zungenträgheit. Das heißt, ein Akzent entsteht im Mund, weil die Zunge sich nicht schnell genug drehen kann, weil die Mundhöhle nicht optimal für diese Sprache benutzt wird. Ich beschäftige mich sehr gerne damit und bin auch sehr neugierig, auch in andere Sprachen zu gehen. Da gab es beispielsweise Tschetschenisch, eine sehr komplizierte Sprache, muss ich sagen, Paschtu. Ich freue mich immer auf solche Arbeiten, wenn sie dann zusätzlich sogar noch mit einer Sprache oder vielleicht sogar Sprache plus Akzent verbunden sind.
Und wie ist das, werden Sie dann auch synchronisiert? Ich stelle mir das total merkwürdig vor, wenn Mehmet Kurtulus Mehmet Kurtulus sieht und aus dem Mund kommt eine andere Stimme. Also Profi hin, Profi her, das ist doch komisch.
Ja, im ersten Moment. Aber im Grunde genommen ist es für mich ganz normal. Das heißt, wenn ich beispielsweise ein französisches Projekt ins Deutsche und ins Türkische übersetzen muss, synchronisieren muss, dann bin ich es ja immer noch selbst. Mhm. Das heißt, ich habe nicht diese Barriere im Kopf, über eine Linie gehen zu müssen und mich dort anders fühlen zu müssen, nur weil ich eine andere Sprache spreche. Es bleibt alles gleich. Der Sound ändert sich einfach nur, wenn man den Mund aufmacht.
Sie haben zum Beispiel auch in internationalen Serienproduktionen wie The Protector mitgespielt. Fühlt sich eigentlich ein Millionenpublikum anders an als ein real vorhandenes im Theater, wo Sie ja auch mal ein Othello gegeben haben?
Das stimmt. Wir können jetzt natürlich ein wenig unterscheiden zwischen Theater und Film, weil es ist derselbe Beruf, aber es sind doch andere Disziplinen. Das heißt, im Theater spielen Sie nach ganz oben in den dritten Rang und im Film spielen Sie für diese kleine Glaslinse, die wirklich bis in Ihre Seele schaut. Mhm. Das ist der kleine disziplinäre Unterschied. Ansonsten ist es eigentlich kein Unterschied, ob Sie für 3 Leute spielen oder für 3 Millionen Leute. Denn letztendlich machen Sie das, was Sie tun in Ihrem Beruf. Sie sind persönlich und Sie sind intim in der Rolle mit Ihrem Gegenüber. Wer dabei zuschaut, ist für Sie völlig zweitrangig, beziehungsweise Sie blenden es komplett aus.
Aber es ist schon anders schwer, ne? Der Zufall wollte es, wirklich Zufall. Ich bin gestern beim Nachhauseweg an einem Dreh vorbeigekommen, Herr Kurtulus, und habe einmal mehr gestaunt, wie dicht Kamera und Tonmensch da einer Schauspielerin vor dem Gesicht rumfuchtelten. Und dann muss man, Stichwort Kostendruck, möglichst sofort die richtige Einstellung kriegen, das richtige Gesicht machen. Es ist schon ganz anders schwer, als wenn man eine Rolle im Theater kontinuierlich entwickeln kann, dass man so Schnipsel abliefern muss und die müssen stantepedes sitzen?
Im Optimalfall ja. Sie haben vollkommen recht, das kostet alles sehr viel Geld. Wenn das alles dauert, kriegt man ein bisschen schlechte Laune am Set. Aber im Theater hat man 6 Wochen, 8 Wochen, 9 Wochen Zeit, um sozusagen bis zur Premiere, bis zu dem Moment, wo der Zuschauer die Geschichte sieht, vorzubereiten. Beim Film ist es anders. Es gibt Regisseure, die wie beispielsweise auch unser Regisseur bei Mordach, Roland Suso-Richter, der es vorzieht, gar nicht zu proben. Das heißt, sie kommen direkt zum Set und die Kamera läuft in der Szene. Die Szene geht los. Ich halte es persönlich für sehr, sehr spannend. Es gibt aber auch Regisseure, die Wochen vorher mit dir proben, die Szene proben für den Film. Da ist man wirklich sehr flexibel, wie ein Regisseur arbeiten möchte. Aber am Ende des Tages ändert sich tatsächlich nichts. Sie leben Ihren Beruf aus mit den Parametern. Der Beruf verlangt von Ihnen gewisse Dinge und Sie blenden tatsächlich alles drumherum aus. Das ist im Optimalfall so, dass Sie dann ruhig arbeiten können und im Charakter bleiben. Wenn Sie mich privat auf dem roten Teppich sehen, werden Sie vielleicht feststellen, dass ich ein schüchterner Charakter bin. Vor der Kamera werden Sie das nicht feststellen.
Auf dem roten Teppich sind Sie nicht privat. Das sind Sie auf dem roten Teppich. Aber ich frage es trotzdem.
Dann müsste ich ja die Rolle des Schauspielers Mehmet Kurtulus spielen. Und das kann ich ja auch nicht.
Aber der risikobereite Mehmet Kurtulus, Gretchenfrage, ist er ganz tief drin, durch die Eltern gestärkt, ein mutiger Mensch?
Ja, ganz klar, natürlich. Ich denke, sonst wäre ich diesen ganzen Weg nicht gegangen.
Und das passiert risikobereiten Menschen ja auch mal. Sind Sie mal, Hand aufs Herz, so richtig auf die Schnauze gefallen?
Die Momente gab es auch. Ich habe sicherlich auch viele Fehler in meinem Leben gemacht, auch viel gelernt von den Fehlern. Aber ehrlich gesagt habe ich auch vor, noch einige zu machen.
Welches wäre Ihr Liebster?
Mein Lieblingsfehler? Weiß ich nicht. Der wird mir sicherlich irgendwann begegnen.
Der kommt noch. Der Lieblingsfehler kommt noch. Mehmet Kurtulusch ist unser Gast und Ihr Nachname, Herr Kurtulusch, bedeutet Befreiung, Erlösung. Färbt so ein Name ins Leben ab?
Ich glaube sehr daran, dass der Name eines Menschen schon so ein bisschen sein Karma mitträgt. Vielleicht habe ich mich erstmal selbst befreit. Und vielleicht haben sich andere an mir inspiriert, ich weiß es nicht, ich würde mich freuen.
Was wünschen Sie sich noch?
Im Grunde genommen, dass ich die Kraft habe, so weiterzumachen, wie ich es bis heute gemacht habe.
Das wünsche ich Ihnen auch. Bedanke mich herzlich fürs Gespräch und sage noch, dass Mordach, der Tod in den Bergen, ab heute in der Mediathek läuft und in der nächsten Woche im Fernsehen. Danke, Mehmet Kurtulusch.
Ganz herzlichen Dank und viel Spaß.
Ja, werden wir haben.